Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
Und hier ist er, der Buchpreisträger 2019, Sascha Stanisic. Herzlich willkommen, herzlichen Glückwunsch.
Danke.
Sascha, wir sitzen nicht zum ersten Mal auf dem blauen Sofa. Das werden wir im Laufe des Gesprächs auch nicht verhehlen können. Wir haben über dasselbe Buch auf dem blauen Sofa in Leipzig schon gesprochen, weil dieses Buch ja schon im Frühjahr rausgekommen ist. Und jetzt ist es zum besten Roman des Jahres gekürt worden, was mich sehr, sehr freut.
Ich bin ein
großer Fan von diesem und Sie auch. Es ist von jemand geschrieben, der hier mit 14 Jahren nach Deutschland kam, geflüchtet aus Bosnien, kein Wort Deutsch konnte, beziehungsweise, ich muss es genauer sagen, zwei Worte Deutsch konnte, nämlich Lothar Matthäus.
Ja.
Wie kam es? Warum Lothar Matthäus?
Es ist, ja, wir haben uns ja wir haben uns natürlich die Flucht ausgesucht, noch den Fluchtort. Deutschland war einer der ersten von vielen Zufällen in meiner Biografie. Es gab bei der EM 1990 gab es ein denkwürdiges Spiel, damals noch Jugoslawien, eines der letzten internationalen Auftritte dieser Mannschaft, spielte gegen Deutschland und verlor grandios 4-1. Und da hat Lothar Matthäus, ich glaube, den 1-0-Treffer geschossen, und typischer Manier läuft am Strafraum entlang und hämmert das Ding voll in die Ecke unten rein. Und es ist halt natürlich für sie toll, geil, Lothar hat es halt wieder gemacht, und für mich ist das einer der traumatischsten Augenblicke meiner Sportguck-Geschichte, und ich habe diesen Namen als Namen voller Hass mitgebracht. Und Lothar Matthäus.
Lothar Matthäus. Und gestern Abend, wir saßen zusammen, ja, im Taxi, dann sagt er, oh nein, in der 88. Minute,
ja,
was passiert
da? Ja, Bosnien, also es gibt jetzt, das Schöne an meinen Sporterfahrungen jetzt ist, dass ich durch den Zerfall Jugoslawiens habe ich jetzt 6 verschiedene Länder, für die ich sein kann. Und ich freue mich wirklich alle, ob jetzt Mazedonien oder Serbien, ich jubel da halt immer. Und gestern hat Bosnien gespielt, EM-Quali gegen Griechenland, in der 88. Eigentor. Es tut einfach wahnsinnig weh. Also es tut einfach wahnsinnig. HSV ist Erster, das ist immerhin gut.
Gut, okay.
In der zweiten Liga.
Gut. Lothar Matthäus, die ersten deutschen Worte, wir haben gehört, warum. Wie schnell wurde Ihnen klar, dass die Sprache, der Spracherwerb, ein ganz notwendiges Instrument ist, um hier in diesem Land wirklich anzukommen?
Ja, man merkt schnell, ich glaube, das hat jetzt mit jeder migrantischen Erfahrung zu tun, die auch mit Sprache verbunden ist, dass die Sprache natürlich, das ist jetzt keine große Wahrheit, sehr, sehr, sehr viele Türen öffnet. Und das ist gerade in der Zeit bei mir als Teenager, der ohnehin mit verschiedensten Rebellionen zu kämpfen hatte, zu Hause selber gegen mich und gegen andere, war die Sprache, mir war relativ schnell klar, dass das auch sowohl ein Rückzugsort ist von der Familie, was echt hart ist, eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, dass ich das Deutsche so ein bisschen auch als Unterscheidungsmerkmal gesehen habe zur Sprache zu Hause, die wir gesprochen haben, und meine Eltern, die viel langsamer Deutsch gelernt haben, viel größere Schwierigkeiten damit auch hatten, und ich, der so die Sprache als eine Art, je schneller ich sie lerne, desto mehr bin ich hier und desto weg bin ich von dieser Familie, was im Nachhinein vollkommen wahnsinnig erscheint. Aber dann auch natürlich in dem sozialen Umgang, also das war relativ schnell klar, dass du die ohnehin dir zugewiesene fremdbestimmte Außenseiterrolle als Ausländer vom Balkan viel besser ablegen kannst, wenn du die Sprache lernst. Und zwar gar nicht jetzt im Umgang mit den Deutschen, sondern auch im Umgang mit uns untereinander, mit anderen ebenfalls Neuankömmlingen, war die Sprache Schlüssel zu so vielen. Und bei mir kam dazu, das war auch schön, dass das Schreiben immer schon eine Rolle gespielt hat. Auch damals habe ich meine kleinen Geschichten geschrieben und dann auch sehr schnell auf Deutsch. Mhm. Und das war tatsächlich dann auch so eine Eroberung der deutschen Wirklichkeit. Also ich habe auf Deutsch das geschrieben, was mir in Deutschland, in meinem Alltag, in meinen Frustrationen, Ängsten, Scham geschrieben worden ist. Und diese Art von Sprachanverwandlung zu Fiktionen und zu Geschichten hat mir tatsächlich auch geholfen, mit der prekären Wirklichkeit unseres Lebens damals zurechtzukommen.
Also Schreiben und Erzählen schon ganz früh früh als Aneignung.
Ja, richtig.
Auch bis zum heutigen Tag.
Eigentlich ja, genau. Hat sich wirklich wenig geändert. Ja,
genau, kann man sagen. Sie beschreiben in dem Buch, dass Sie durchaus auch ein Streber waren.
Ja.
Also, dass Sie in den Bäumen saßen und die Vokabeln gepaukt haben.
Ja.
Die Deutschen.
Ja. Es war bei uns zu Hause so viel Stress. Wir lebten zusammen mit zwei anderen Familien. Es war einfach viel. Es war immer, man kam nach Hause aus der Schule und man erwartet ja, in einem normalen Haushalt ist man da in einem Schutzraum und kann sich zurückziehen in sein Zimmer vielleicht oder ich kam nach Hause und alle waren frustriert, alle hatten Angst, wir lebten ständig in Bedrohung, dass wir abgeschoben werden und es gab einfach keinen Rückzugsort für mich, weder zum normalen Kind, Jugendlicher sein, noch eben zum Lernen. Und dann bin ich immer in den Jägersitz gegangen. Wir hatten in der Nähe in so einem Wald, Weinberg, und da gab es einen wahnsinnig schön eingerichteten Jägersitz, halt in Deutschland manchmal echt besser als manches Wohnzimmer. Und das habe ich irgendwie zufällig entdeckt und bin dann immer hoch und dachte, super, du bist hier mitten im Wald, kannst Hans Faller da lesen und kannst dich einfach so ein bisschen aus dieser extrem beschwerlichen Wirklichkeit zu Hause zurückziehen. Und genau, da habe ich auch tatsächlich Vokabeln gepaukt und die Sprache gelernt.
Es gibt diesen wunderschönen Satz von Ihnen, der Koffer aus Sprache ist mit mehr Gepäck leichter geworden.
Ja.
Was meinen Sie damit?
Am Anfang ist es eine zusätzliche Belastung. Der Spracherwerb kommt zu all dem, was man ohnehin zu tun hat in der Unübersichtlichkeit der Existenz als Geflüchteter und in diesem Viertel und in sozialen Milieus. Und dann kommt auch noch die Sprache dazu. Und jeder empfindet die, glaube ich, am Anfang als etwas, oh Gott, jetzt muss ich auch das noch machen, ja, als hätte ich nicht genug Probleme. Und irgendwann ist aber, je mehr Sprache dazukommt, desto mehr leichter fällt auch das andere Leben einem und desto leichter ist auch das andere Leben zu kommunizieren und bei mir, wie gesagt, auch durch Literatur auch noch einmal eine Spur expressiver zu werden. Und ich lese jetzt auch gleich eine Passage, in der genau dieses Bild auch vorkommt. Man hat das Gefühl, dass einer auf eine Reise schickt. Ja, man beginnt die Welt aufzuschreiben. Es ist die allererste Reise, die man mit Sprache macht, in die Literatur hinein. Und zwar nicht nur in die eigene, sondern dann begann ich auch die deutschen Autoren zu lesen in Originalsprache. Das war für mich krass, so einfache Sachen.
Brecht, krass Kafka.
Krass mit K erstmal. Krass kam dazu später. Aber ich hatte einen wahnsinnig aufmerksamen Lehrer, Deutschlehrer, Herr Nikisch, der uns, mit uns meine ich aus verschiedenen Sprachen kommende und die deutsche Sprache nicht beherrschende, mit Literatur versorgt hat. Der hat genau gewusst, okay, hier, Kafkas Parabeln, sprachlich extrem einfach, aber du musst arbeiten, du musst in dieser Sprache dich so richtig reinlegen und dann da ackern und machen. Und über solche Texte und über so einen aufmerksamen, motivierten Lehrer kam auch Literatur als rezeptionssprachliches Mittel zu mir hinein. Und ich habe gelernt, die Sprache zu lieben. Das war wirklich so wie so ein, oh Gott, nein, aha, interessant, oh, selber was entdecken und dann plötzlich auch durch die Literatur zu deutschen Literatur kommen. Und jetzt, ich habe jetzt neben dem Deutschen Buchpreis habe ich jetzt auch noch einen weiteren Preis, über den ich mich auch extrem freue, den Hans-Fallada-Preis bekommen. Ja? Und das ist so super für mich, weil mein allererstes zu Ende gelesenes Buch auf Deutsch war Kleiner Mann, was nun in diesem komischen Jägersitz. Und ich fand das so super. Ich konnte plötzlich diese ganze Welt, Weimarer Republik, so, was ist da los? Ja? Weil die haben nichts zu fressen, schlimm und so. Und ich fand in dieser kleinen Welt von Fallada, fand ich so viele Entsprechungen zu unserer prekären Leben Welt in Heidelberg und bin jetzt auch so froh, dass auch noch mal so ein Kreis über Fallada, den ich später noch eben emotionalerweise auch gerne gelesen habe, zu Ende geht.
Dann hören wir doch jetzt mal
sehr gerne
in Ihr Buch rein.
Wie Sie sehen, ich bin wieder gesund. Ich kann wieder klar denken. ich lese eine ganz kleine Passage, damit Sie auch mal den, diesen Sound hören. Dieses Kapitel heißt Bruce Willis spricht Deutsch. Und es ist eine ganz kleine Spracherwerbspassage in diesem Buch, die wirklich von der allerersten Zeit in Heidelberg in Deutschland für mich und meine Familie erzählt. Und ich werde sehr, sehr oft immer noch darauf angesprochen, auf mein Deutsch. Nach der Preisverleihung kam eine ältere Dame auf mich zu und sagte, Sie sprechen ja so gut Deutsch. Und ich dachte, super, Sie auch. Und das man hat so gemeinsam ein Hobby gleich mal. Und das ist super. Aber dahinter dieser Frage ist tatsächlich eben dieses berechtigte Interesse über den Spracherwerb. Und ich lese ein paar Zeilen, damit Sie das sehen, wie das für mich war. Versteht man mich gut? Ja, super. Bruce Willis spricht Deutsch. Du stehst vor einer Tür und du liest Zien. Das ist eine Tür. Das sind Buchstaben. Das ist Z, das ist I, das ist E, das ist H, das ist E, das ist N. Zien. Willkommen an der Tür zur deutschen Sprache. Und du drückst. Es ist der 20. September 1992. Du bist seit ein paar Wochen in Deutschland. Diese Tür, die gehört zu deiner Schule. Heute ist dein erster Schultag und du trägst eine neue Jeans. Deine Mutter hat dir diese Jeans gekauft, weil sie nicht wollte, dass du in einer kaputten Jeans zu einer neuen deutschen Schule gehst. Mutter fand diese Jeans im Laden zu teuer und das hat sie auch gesagt, die ist zu teuer, die nicht. Das hast du gehört, du hast es gewusst und du hast gesagt, nee, die oder keine, hast du gesagt. Und das zu sagen war assi, war total assi. Und das wusstest du auch, dass es assi war. Und Mutter hat es auch gewusst und die hat dir die Jeans trotzdem gekauft. Neben dir in deiner ersten Klasse sitzt links ein Finne. Der Finne heißt Pekka. Pekka hat ein Daumenkino in sein Heft gemalt. Es ist das beste jemals gemalte Daumenkino der Weltgeschichte. Eigentlich könnte Pekka aufstehen und nach Hause gehen und nie wieder zur Schule kommen, ganzes Leben lang einfach nur Daumenkinos malen. Er wäre glücklich, froh und reich und müsste auch nie wieder zu mir kommen. Rechts sitzt Dedo. Dedo ist Jugo wie du. Bevor der Lehrer überhaupt reinkommt, schreit Dedo schon mal vorsorglich. Dedo wird eine Zeit lang nur das machen, schreien oder schweigen, dann wird es mit dem Schweigen etwas besser werden. Niemand in dieser Klasse ist von hier. Niemand in dieser Klasse spricht auch nur ein Wort Deutsch. Und das ist super. Es ist super eigentlich, es verstehen alle einander nämlich nur so ein bisschen oder gar nicht. Und niemand kann irgendwas erklären. Und dann kommt der Lehrer rein. Wir vermuten mal Geografielehrer, weil er stellt irgendwelche Landkarten auf. Und dann zeigt er auf die Landkarten, zeigt auf die Flüsse, zeigt auf die Berge und die Wälder und die Städte. Und dann sagt dieser Lehrer Rhein, Feldberg, Odenwald. Und dann sagt der Lehrer, ich bin in Mannheim geboren. Pekka, wo bist du geboren? Und Pekka sagt, in Odenwald. Die neue Sprache. Die neue Sprache lässt sich irgendwie einigermaßen so langsam wie in so einen Koffer reinpacken, aber ganz, ganz schlecht transportieren. Du verstehst immer mehr, als du selber sagen kannst. Du vergisst an den Gepäckbändern der Deklination ständig Endungen. Die deutschen Wörter, die sind viel zu sperrig. Die Fälle, die geraten ständig durcheinander in dem Koffer. Und die Aussprache. Die Aussprache, die guckt immer raus. Ganz egal, wie du die Sätze zusammenlegst. Die Wochentage und die Monate, die hast du zusammengelegt. Es vergehen allerdings einige, bis du so richtige Freunde hast. Die sind mit geteilter Sprache leichter zu finden, ist klar. Du verstehst zum Beispiel, welche Fußballmannschaft sie mögen. Olli aus Eppelheim mag eine Mannschaft aus Hamburg. Sein Vater nimmt Olli und dich mit zu einem Spiel dieser Mannschaft aus Hamburg nach Karlsruhe. Zum ersten Mal lädt dich in Deutschland jemand zu etwas ein und es fühlt sich richtig gut an. Du lernst auch neue Vokabeln, als Ollis Vater den Schiri anschreit. Du lernst die Vokabel, du Wichser, du. Und dann singst du mit. Hamburger Jungs, wir sind alle Hamburger Jungs. Und für 90 Minuten bist du das. Du bist ein Hamburger Junge. Deine Mannschaft heißt HSV. HSV verliert. Daran wirst du dich gewöhnen müssen.
Wunderbar. Ihre Geschichte ist entlang ihrer Biografie erzählt. Es sind zwei Teile. Es ist die Geschichte eines Abschieds aus seiner Heimat Visegrad, wo er 1978 in Bosnien geboren wurde. Am Anfang des Bosnienkrieges 1992 musste Sascha mit seiner Mutter, zunächst nur mit der Mutter, glaube ich,
genau,
mit der Mutter nach Deutschland fliehen. Die Mutter ist aus einer bosnischen muslimischen Familie. Der Vater ist aus einer serbischen Familie. Das heißt, sozusagen der Vielvölkerstaat, was Jugoslawien mal war, ein Land, das es heute nicht mehr gibt, hatten sie in der Familie. Richtig. Wie war die Situation, als sie fliehen mussten? Gab es so etwas wie einen Fluchtauslöser?
Ja, im Grunde, die Stadt Visegrad ist im ganzen Osten der Republik Bosnien und die serbischen Truppen konnten massiv hineinkommen über die Grenze. Das heißt, die Kampf- und Kriegeshandlungen geschahen in den ersten Wochen des Krieges. Und das war unser Glück im Grunde, dass wir nicht wie die restliche Republik über 3 Jahre teilweise Belagerung ausharren mussten, sondern bei uns dauerten die Handlungen nur 3 Wochen. Und in diesen 3 Wochen wir wurden, die Bevölkerung wurde umrümpelt, also es hat sich nicht angekündigt, dass da plötzlich jetzt Granaten, Geschosse auf uns fallen, sodass wir in diesen 3 Wochen noch in der Stadt waren. Und dann wurde die Stadt erobert, die serbischen Milizen und die jugoslawische Volksarmee waren in der Stadt, die bosniakische Armee zog sich zurück Richtung Westen und da war einfach ein paar Tage so eine extrem seltsame Situation. Niemand wusste so genau, was jetzt los ist. Also man hörte und sah die Bilder aus dem restlichen Land, wo dann auch langsam die tatsächlichen Kriegshandlungen begannen. Und für uns war das eine total unübersichtliche Lage, in der wir uns versichert wurde von der jugoslawischen Volksarmee, ist alles gut, es befriedet, es passiert euch nicht. Und dann so nach und nach kamen die ersten Menschen, die von Misshandlungen gesprochen haben, die ersten Menschen, die bedroht wurden, die Stadt verließen. Und es waren vor allem Bosniaken, von denen wir mitbekommen haben. Und irgendwann bekamen wir, konkret meine Mutter, eine freundliche Drohung, dass sie bald auch lieber gehen sollte,
von bevor einem es serbischen passiert. Bekannten.
Von einem, das ist so eine Geschichte. Also es ist ein Bekannter, der in einer, ich beschreibe es auch in einem Buch, in so einer Mischung aus Trainingsanzug und Polizeiuniform, sie eigentlich nach der Uhrzeit fragt. Sie ganz genau weiß, dass diese Frage sich nicht wirklich nach der Tagesuhrzeit dreht, sondern so, es ist Zeit, dass du hier mal weggehst. Und es passiert aber gleichzeitig, indem mein Vater nach Hause kommt und sagt, wir müssen packen, unabhängig davon, und sagt, wir müssen packen, wir müssen hier weg. Wir sehen nämlich dann auch schon die ersten muslimischen Häuser brennen in den Bergen. Und es ist klar, okay, jetzt kommen diejenigen, die hier aufräumen. So. Und im Grunde, ja, das ist die Situation. Wir packen dann, wir verabschieden uns, wir schicken die Warnung an Freunde und Bekannte weiter. Und das ist das große Glück, ich weiß gar nicht, das ist einfach auch ein Zufall in unserer Biografie. Mein Vater entscheidet, wir fahren nicht nach Westen, wir fahren nach Serbien, wir fahren raus, wir gehen über die Grenze. Und an der Grenze werden ja auch angehalten, das erzähle ich auch in dem ersten Buch von mir, und mein Vater macht einen Witz, dieser Grenzsoldat fragt uns, ob wir Waffen dabei haben, was eine extrem seltsame Frage ist. Und mein Vater sagt, ja, Streichholz und Benzinkanister. Und die beiden lachen und wir dürften weiterfahren. Diese Geschichte erzählt eins nicht, der Name meiner Mutter ist ein arabischer Name. Wenn dieser Soldat ihn erfährt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er uns nicht durchlässt, eine sehr große. Es passiert aber nicht, weil mein Vater ihn ablenkt. Wir fahren weiter, haben Glück und kommen dann über Umwege nach Deutschland. Das ist so die Situation, aus der wir geflohen sind. Mhm.
Danach passierten ethnische Säuberungen, auch in Ihrer Heimatstadt. Ja. Sie haben, wir müssen da kurz drauf kommen, auf Ihre Dankesrede, auf Ihre sehr bewegende Dankesrede. Sie haben in dieser Rede Peter Handke, der den Nobelpreis bekommen hat, attackiert, weil er über Visegrad in einer Art schreibt, die Sie als Lüge bezeichnen. Wir haben das gestern in einem sehr emotionalen Gespräch bei Open Books behandelt. Und da wir beide keine Schauspieler sind, werden wir das jetzt nicht wiederholen. Trotzdem möchte ich 2 Fragen zu dieser Rede stellen. Einmal, jetzt heißt es in manchen Artikeln, es sei eine Wutrede gewesen. Ich war dabei bei dieser Rede. Mir schien die überhaupt nicht wütend. Aber haben Sie eine Wut?
Ja, es ist interessant. Ich habe jetzt auch so ein paar Artikel gelesen. Abrechnung mit Handke und Wut. Und nein, ich meine, es ist ein Gespräch, das hier stattfindet über Literatur. Und dass daraus jetzt so eine große Sache gemacht wird, als hätte ich jetzt mit einem unfassbaren Zorn jemanden angegriffen. Ich habe vor allem diese Texte über Bosnien und Serbien gelesen und trage in mir eigentlich eine Erschütterung eher als eine Wut. Erschütterung darüber, dass so etwas als Bestandteil eines komplexes Werks eines Schriftstellers nicht gewichtet in Entscheidungen, ihn zu prämieren, weil diese Entscheidung, ihn zu prämieren, auch eine Art Absolution bedeutet für die Arten der Aussagen, die er gemacht hat, sowohl als Privatperson als auch als Autor. Wütend bin ich natürlich auch über die Art, diese Haltung zu verteidigen, dass man sagen kann, naja, er hat zwar am Grab von Slobodan Milosevic, der sein eigenes Volk über Jahre hinweg wirklich in Geisel gehalten hat, eine Rede gehalten, aber schauen Sie mal, haben Sie schon mal Die Angst vor dem Tormann gelesen, so super Stück. wir reden einfach, es gewichtet für mich, aber ich hoffe auch, und ich habe es auch inzwischen mitbekommen für andere, es ist eine Gewichtung zwischen Literatur, die gut, die zweifellos auch gut ist und die bestimmte Bestandsaufnahmen unseres Lebens auch wirklich extrem, in extrem guter Sprache und extrem guter Perspektive stellt. Aber es gibt auf der anderen Seite eben Themen, die mit so einer vernachlässigen, also wirklich so einer unfassbaren Ignoranz auch behandelt, die bei mir einfach mehr wiegen. Und deswegen ist diese Erschütterung bei mir groß. Und ich finde es schön, dass wir Fragen stellen jetzt, auch da, Fragen, ja. Wie eignet man sich Wirklichkeit in literarischen Texten an?
Genau.
Was macht man mit historischen Tatsachen? Was macht man mit Gerichtsurteilen? Was macht man mit Tätern und Opfern? Welche Wege gibt es eigentlich für uns Autoren, über radikale Krisen zu sprechen? Mhm. Ja? Handke hat einen Weg gewählt, den ich jetzt rein technisch als Autor niemals gehen würde, in tendenziöse Fragen zu stellen, Opfer in Frage zu stellen, sich immer wieder über Medien zu ärgern, auch in den Texten von Fake News zu sprechen, also dann jegliche Art von Berichterstattung über Vorfälle, die inzwischen ja nachgewiesen sind, abzutun als westlicher Lügenkram, dann aber eine eigene Perspektive, die aber ganz klar nicht dem entspricht, was wir... Also wie verwandeln wir die Wirklichkeit in Sprache? Wie machen wir uns die eigen, ohne dabei, und darum geht es mir wirklich in allererster Linie, die Mütter von Srebrenica zu zwingen, einen Brief zu schreiben, zu sagen, was soll das denn eigentlich? Mhm. Also wie gehen wir mit Opfern um? Mhm. Und da, ich finde es super, dass jetzt da so ein Gespräch über politische Wirkkraft von literarischen Texten gemacht wird, weil genau heute brauchen wir solche Gespräche und ich bin froh, dass das jetzt stattfindet.
Die Lüge, das wissen wir alle, Sie als Schreiber ganz besonders, ist ein Spiel, ja. Eine Spielvariante der Literatur. Die Lüge in Form von Erfindung, von Fabulierlust, von Fiktion.
Ja.
Aber die Lüge, die Tatsachen verdreht oder jetzt als ethische, moralische Kategorie, die also etwas Falsches behauptet, ist ja, ja etwas anderes.
Genau, ja, ja? Das ist so schön gemacht. Genau darum geht es ja. Also es geht tatsächlich auch darum, ich meine, wir haben gestern in diesem Gespräch auch über meine eigenen Texte gesagt. Mhm. Ich erlaube mir auch in so einem autobiografischen Stoff von Drachen zu sprechen. Und zwar nicht nur von denen zu sprechen, sondern die kommen, die handeln bei mir, die sind da. So. Klar. Und ich bin natürlich auch über jeden Leser oder Leserin froh, die dann sagt, ja super, Drachen, klar, gibt's ja. Ja, bei uns hier hinten in Emmental, super, da zwei Leben da gleich im Gasthaus. Literatur kann und darf das alles und ich bin ja als Leser unfassbar froh über jeden Text, der sich so am Rande des Unwahrscheinlichen bewegt. Mhm. So. Aber wir reden hier halt nicht über Drachen, wir reden hier nicht über die lila Haare von meiner Großmutter, wir reden hier wirklich über Leichen in einem Fluss.
Ja.
So. Also es sind einfach, es gibt eine Qualität von Lüge, es gibt eine Qualität von Erfindung auch, die für mich halt in manchen Fällen mehr wiegt und in manchen Fällen wenig.
Und die in diesem Fall, wie Sie sagen, zu einer Leugnung führt, der Massaker.
Richtig.
Also Handke leugnet, dass es diese Massaker gab.
Richtig. Ja? Oder er bezeichnet sie als Racheakte, was auch natürlich auch eine Art ist, den Opfer und den Täter so ein bisschen zu verschrauben. Ja klar, sie mussten sich ja rächen. Mhm. Und dann ist halt die serbische Mutter, die irgendwo auf dem Berg weint. Klar weinen auch serbische Mutter, aber es geht hier nicht um Whataboutism. Es geht nicht nur zu zeigen, alle haben Gräueltaten. Es geht darum zu akzeptieren, dass es hier eine tatsächliche geschichtliche Wahrheit gegeben hat und nicht darüber zu stehen und Erdbeeren pflücken, zu sagen, nee, hier hat es keine Leichen der Muslime gegeben.
Wie haben Sie dieses Thema in Ihrem Roman gelöst, also diese Orte des Schreckens zu beschreiben?
Ich überlasse dort, ich möchte einfach den Leser nicht für dumm verkaufen, ich überlasse ihm die Wertungen. Ich lasse Täter zur Sprache kommen. Und reflektieren das nicht, stellen nicht meine, wie auch immer geartete politische oder moralische Position daneben. Lasse also Leser anhand von dem, was mir Täter erzählt haben, was ich dann in meine Sprache übersetze, entscheiden, wie sie über diesen Menschen und über seine Taten denken. Mhm. Ich erzähle aber damit auch die Taten. Mhm. In diesem Buch in Herkunft, das in Soldaten habe ich das so gemacht, in Herkunft gehe ich selber zu den Orten der Gewaltverbrechen in Visegrad. Und gebe auch meine eigene Unfähigkeit und auch Unvermögen ist das eigentlich, so etwas überhaupt in Sprache zu fassen, was sich dort ereignet hat. Ich gehe zu einem Ort namens Vilna Vlas, das ist ein altes Hotel in der Nähe von Visegrad, wo über Monate hinweg junge Frauen festgehalten worden sind und Massenvergewaltigungen ausgesetzt worden sind und umgebracht worden sind. Und ich gehe dahin und ich gehe dahin mit diesem Wissen um diesen Ort, mit diesem Wissen um alles, das davor war und danach war, die Gerichtsverhandlungen über die Täter, die erwischt worden sind. Ich schaue mir die Fingernägelspuren in der Wand und ich beschreibe sie und versuche dann aber auch mir selber einzugestehen, dass ich niemals auch nur ansatzweise in der Lage sein wird, diesen Schmerz in Worte zu übersetzen und den Schmerz der Hinterbliebenen in Worte zu setzen. Und ich scheitere eigentlich permanent daran. Was ich aber niemals auch nur in Ansatz machen würde, zu sagen, also ich stelle in Frage, ob es das hier überhaupt gegeben haben kann. So. Ja. Das ist auch nicht einmal im Ansatz meiner Rolle als Autor. Ich will auch von Scheitern, also Hand kreiert ja auch von Irrtümern, ich will auch von diesem Irrtum auch erzählen, aber ich will auch das, was bekannt ist, das, wovon man weiß, irgendwie versuchen, in scheiternde Worte zu packen.
Das ist Ihnen, finde ich, in diesem Roman sehr gut gelungen, weil er auch eben nicht nur vom Schmerz redet, sondern auch sehr humorige Stellen hat, sehr witzige Stellen hat, weil es sehr viele Figuren gibt, die man nicht mehr vergisst. Sind die eigentlich alle wahr oder sind die zum Teil auch erfunden?
Also ich möchte oft, dass sie wahr sind. Also ich habe eine Tante. Tante, sie hieß im
eine
ersten
Kosmonautin
Roman...
Eine Kosmonautin werden möchte.
Genau, das ist eine super Geschichte. Also,
oh, eine gute, ja, aber trotzdem.
Also das ist eine andere. Es ist eine Tante, die in meinem ersten Roman Tante Typhoon heißt. Mhm. Tante Typhoon, meine Tante Typhoon ist der liebenswerteste Mensch der Welt. In meinem ersten Roman ist sie der schnellste Mensch der Welt. Und ich habe sie so geschrieben, weil sie eigentlich der langsamste Mensch der Welt ist. So. Und in diesem Buch habe ich auch ein paar Sachen über sie empfunden. Und sie hat mich jetzt endlich gesagt, Sascha, also das nächste Buch muss doch mal die Wahrheit über mich erzählen. Ich bin doch weder so noch so. Ist so ein Selbstporträt mit Drachen. Und ich bin meiner Familie und unseren Geschichten damit sehr, sehr nahe gekommen. Und ich bin extrem froh darüber. Aber ich merke auch, wo die Grenzen sind. Es gibt in unseren Gesprächen, in Vorgesprächen zu diesem Buch, sprachen wir auch über den Krieg, über die Zeit in Deutschland. Und ich merke auch, vieles war uns allen zu emotional, um es überhaupt in Worte und Sprache zu fassen. Also deswegen ist der humorige Anteil des Buches doch wirklich stark, weil ich auch echt vieles ausgespart habe, dass sie weinend am Tisch zu dritt und wissen wir ganz genau, okay, das schreibst du jetzt nicht auf. Das ist wirklich unser eigener Schmerz, unsere eigene Geschichte, so dass dieses Buch so ein bisschen zwischen diesen Polen von Humor und absoluter Traurigkeit schwankt.
Sascha, das war unser drittes Gespräch über Herkunft. Ich könnte noch unzählige mit Ihnen
führen. Ja, ich auch.
Wirklich. Vielen, vielen herzlichen Dank.
Danke sehr.
Danke.